Schlaf vor Mitternacht, eine Frage der Perspektive?
Das ist doch hoffentlich ein Mythos, da bin ich ja mal gespannt.
Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
Hallo Michaela, wie geht es dir so in der zweiten Woche Europameisterschaft?
Hallo Andreas, mir geht's sehr gut, auch wenn die Tipps jetzt mäßig laufen aktuell. Und du hast ja aufgeholt, zumindest ja. Meine Position hast du eingenommen.
Ich war ganz weit abgeschlagen und habe es jetzt ins Mittelfeld geschafft schon.
Ja, ich habe doch gesagt, hinten kackt die Ente. Das wird sich alles noch ändern ab dem Achtelfinale. Mhm.
Aber dafür hast du ja in der letzten Folge live aufgesprochen, dass du 2-0 für Deutschland gegen Ungarn tippst.
Ja.
Und das war ja richtig.
Das ist exakt so eingetreten. Dann werde ich jetzt mal für das kommende Deutschlandspiel 3-1 für Deutschland voraussagen.
Sehr gut, ist jetzt auch verbrieft.
Gut.
Ja. Und sonst zur Europameisterschaftsfolge letztes Mal passte ja auch, dass wir gestern wirklich ganz lange Autokorsos hatten, der Türken.
Ja.
Das ging wirklich bis spät in die Nacht. Ich sage mal, bis 4 Uhr, 5 Uhr fuhren die mit den Autos rum. Doch, bei uns schon.
Bei uns bis Mitternacht.
Jetzt, ja, also, und dann passte das ja wie Faust aufs Auge. Es war gleichzeitig warm. Also hat man ja die Fenster geöffnet ein bisschen, damit vielleicht frischere, kühlere Luft reinkommt. Und dann immer das Gehupe. Wie gesagt, mir macht ja das mit der Lautstärke nichts aus. Aber es gibt dann welche, die sich dann gestört fühlen. So, genau darauf hatten wir angesprochen. Das war ja eines der Gründe, warum man nicht so gut schlaft während der Europameisterschaft. Wir hatten ja einen Grund nicht genannt. Das war ja, dass es so warm sei während der Europameisterschaft, weil das war ja noch nicht gegeben.
Ja, jetzt ist es warm.
Apropos spät, mir fällt da noch etwas ein. Ich war ja in Frankfurt zum Spiel Deutschland gegen die Schweiz.
Ja.
Kann sich erinnern. So. Und da ist es dann ja auch sehr spät geworden. Es ist dann irgendwann für mich bis 4 Uhr spät geworden. Das ist dann sehr ungewöhnlich. Und erstens, wenn man dann morgens aufsteht, dann habe ich gedacht, meine Güte, also nicht gut schlafen, also das geht ja gar nicht.
Ja, das Spiel war halt auch viel zu spannend.
Ja, so. Aber das war ja nicht dem geschuldet, dass das Spiel so spannend war, sondern das war ja eher Folgendem geschuldet. Wir haben irgendwo geparkt, ne? Also wir haben in der geparkt in der Stadtmitte.
Ah, okay.
So, wir haben ein Anschreiben bekommen mit den Tickets. Wir sollten doch bitte nicht zum Stadion fahren, weil am Frankfurter Waldstadion, früher hieß das ja so, gibt es keine Parkplätze.
Was? Was ist das
denn? Nee, gibt es da nicht. Und in der Nähe auch nicht. Man müsse halt in die Stadt fahren und von dort aus mit der Bahn. Dann sage ich ja, nach dem Spiel, wenn man dann mit der Bahn fährt, dann stopft sich das immer so. Dann muss man immer warten, bis die Bahn voll ist und dann die nächste und die nächste. Dann habe ich gedacht, guckst du mal, dass du vielleicht irgendwo so 3, 4, 5 Kilometer entfernt
fußläufig
parkst, dann laufe ich dann immer. Aber da wir uns dann noch irgendwo getroffen haben, wird doch in die Stadt gefahren. Offiziell die Bahn genommen, schön dahin, dann war das Spiel, hatte ja seine Spannung, brauchen wir jetzt gar nicht mehr drauf eingehen. Und dann läuft man von diesem Stadion über 1 Kilometer Waldweg zu der S-Bahn-Station.
Ach, das ist wirklich im Wald, das Stadion?
Ja, genau, das ist wirklich so im Wald, deswegen hieß es auch.
Deswegen hieß es Waldstadion, jetzt schließt sich der Kreis.
Ja, so, man läuft dann durch ein ganz enge, sag mal, relativ schmal und nur Wald und links und rechts so Zäune oder Auffangbereiche, das war richtig abgesperrt. Da standen da immer große Lampen, die dann aufgepasst haben, viele Polizisten. Und dann kommen wir dann an dem S-Bahnhof an und da kommt eine Durchsage. Verehrte Gäste und Zuschauer und was auch immer, gerade hat es gebrannt in der S-Bahn und deswegen fallen jetzt erstmal vorläufig alle weiteren S-Bahn-Fahrten aus.
Nein.
Wir werden sie dann irgendwann informieren. Und da habe ich gedacht, okay, und dann staute sich das ja immer mehr. Es kamen ja immer mehr Leute.
Ja.
So, also ich habe gedacht, typisch dann Deutsch, ne? Das heißt, also wenn dann schon irgendwo Bahn, dann fährt die auch nicht, dann fährst du wirklich mal damit, dann klappt das nicht.
Ja.
Und jetzt hätte man eigentlich denken können, dass dann so eine Art Panik entsteht.
Ja.
Weil es sind dann Leute rechts und links über die Zäune gegangen.
Ja.
Und da haben die dann gesagt, ihr könnt ja gerne über die Zäune gehen, aber da ist nichts.
Ja.
Da findet ihr weder eine Straße noch wie einen Weg. Ihr müsst schon hier bleiben und warten. Es gibt auch keinen anderen Weg weg.
Nein. Ja. Das ist aber gruselig.
Es gibt keinen Weg, keinen Fluchtweg. Ich sage, wenn jetzt mal wirklich Panik ausbrechen. Aber das Verrückte war ja jetzt eben, es ist eben null Panik ausgebrochen. Weißt du, was passiert ist?
Nein.
So. Alle haben gesungen.
Ach, das Lied Pyrotechnik.
Nee, aber die Schweizer waren ja zufrieden, die Deutschen waren zufrieden, also haben alle gemeinschaftlich gesungen, haben sich die Zeit Getrieben mit Singen.
We Never Walk Alone würde jetzt hier passen.
Ja, also niemand hatte damit einen Stress. Da habe ich gedacht, was eine relaxte Masse.
Ja. Ja.
Also gerät überhaupt nicht in Panik. Das Spiel ist ja viel schwerer mental zu verarbeiten als mal eine brennende S-Bahn.
Und ich dachte, ihr seid doch von Schweizer mit Biergläsern, nicht mit Bierbechern
geworfen. Ja, das ist während des Spiels passiert. Immer wenn die, also als die ein Tor geschossen hatten oder als es, wenn es ganz knapp war, dann warfen die immer
Bierbecher.
Ihre Bierbecher hoch. Ja. Da war dann ganz lustig, dass neben mir halt ein Schweizer gesessen hat und der den dann abgenommen hat, nicht ich.
Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort.
Ja, und dann in der Bahn, dann höre ich damit auf, sind wir dann gefahren und dann musste die dann auch nochmal stoppen, weil irgendwo ein Regionalzug.
Oh, die gleiche Strecke? Oh nein.
Ja, dann habe ich auch gedacht, vielleicht ist es dann auch die Ersatzstrecke gewesen, aber dann würde ich ja sagen, komm, der ganz, das war ja alles voll und musste befreit werden, ja. Dann lasse ich doch den Regionalzug warten. Und dann haben uns dann die Schweizer in der S-Bahn aufgezogen, wie gut wir unsere Bahn im Griff haben. Ja. Und dann habe ich dann, gab es gar keinen Streit, da habe ich gesagt, ja, ihr habt recht.
Ja, da gibt es nichts zu fackeln, nichts zu diskutieren. Genau.
Ich gar nicht diskutieren, ihr habt recht, ja. Thema beendet.
1:0 für Schweiz, sage ich da nur.
Genau, kommen wir zu den Fragen.
Eure Fragen zur letzten Folge.
Maria schreibt: Ihr habt das Nicht-Fußball-Anschauen als Option angesprochen, dem Stress aus dem Weg zu gehen. Hier möchte ich einen Stressor ergänzen. Es gibt Leute, die ihre Energie damit verschwenden, andere davon zu überzeugen, dass das Ganze mit der Europameisterschaft oder überhaupt dem Fußball Unsinn ist.
Ja, eine echt gute Ergänzung. Es gibt wirklich Menschen, die reiben sich darin auf.
Ja, ja. Furchtbar. Ja.
So, aber noch schlimmer ist es dann, glaube ich sogar, dass das manche sogar aus Trotz machen. Sie würden eigentlich ganz gerne Fußball schauen, reden sich dann aber ein, dass man das nicht mehr aus Kommerzgründen tut, bestrafen sich dann selbst, gucken nicht und versuchen dann noch andere mitzuziehen, die dann auch nicht gucken sollen.
Ja.
Ja, und damit tut man sich selbst und anderen wirklich keinen Gefallen.
Und man tut dem Fußball auch keinen Gefallen, weil der ganze Kommerz und die FIFA und die UEFA, was da drauf gesetzt wird, meine Güte, das beiseite gelassen. Der Sport an sich ist der gerechteste Sport ever. Man kann aus den Favelas und aus den Townships heraus Fußballer werden. Und man braucht noch nicht mal einen richtigen Fußball, sondern man kann mit einer Kugel, die aus Stofffetzen zusammengeschnürt wurde, Fußball spielen. Der Sport an sich kann nichts für den blöden Kommerz, den die Menschen daraus gemacht haben.
Das stimmt. Und ich habe gerade nur gezuckt, als du gesagt hast, es ist ein gerechter Sport, weil das gilt ja nicht für Schiedsrichterentscheidungen.
Ja, die Schiedsrichterentscheidungen auch außen vor gelassen. Aber es ist der einzige Sport, mit dem du aus den Slums dich herausarbeiten kannst. Mit keiner Sportart geht das sonst. Ja, Tennis, glaube, Golf, es geht nicht.
Basketball?
Basketball brauchst du auch einen korrekten Korb, du brauchst einen korrekten Ball. Mhm. Dann funktioniert das nur mit den richtigen Utensilien. Fußball ist der einzige Sport, der mit einem Klumpen funktioniert, der mit einer Blechdose funktioniert.
Da bin ich ja mal auf die Zuschriften gespannt.
Nächste Frage. David schreibt: Nach aufregenden Fußballspielen bin ich überhaupt nicht in der Lage, in den Schlaf zu finden. Ihr hattet einige Dinge angesprochen, aber ich komme nicht runter. Bin ich normal? Ich kann da nur sagen, ja, David, du bist normal.
Was sagst ja, du? Dass man dann nicht runterkommt, zuerst natürlich ist er normal. Ich habe ja dann ja auch meine Schwierigkeiten danach. Eher beim Dortmund-Spiel, habe ich ja schon erzählt, als bei der Nationalmannschaft, aber trotzdem. Also jeder ist unterschiedlich aufgeregt, mitgenommen und trainiert, nach solchen Ereignissen zu schlafen. Folgendes gilt aber trotzdem zu beachten. Das vegetative Nervensystem braucht bei manchen Menschen sehr lange, um runterzufahren. Und bei manchen geht es halt schneller. Und das gilt dann nicht nur für das Fußballspiel, das gilt dann auch für jeden Tag nach der Arbeit. Ja? Manche brauchen da mehr Zeit, manche brauchen da weniger Zeit. Meditation kann dabei helfen, aber immer nur in Relation. Wenn man jemand ist, der in 15 Minuten runterfahren kann nach einer Belastung, dann hilft ihm die Meditation, dass daraus 2 Minuten werden. Jemand, der sonst 2 Stunden braucht, verkürzt es dann vielleicht auf 1 Stunde. Also immer nur relativ hilft das. So, und dann ist es auch besser in solchen Fällen. Also wenn man jemand ist, der grundsätzlich 2 Stunden braucht zum Runterfahren. Ja, also bei mir geht es sehr schnell, aber manche brauchen 2 Stunden. Dann hilft das auch nicht, wenn man dann zurückkommt nach Hause, sofort ins Bett zu gehen.
Nee, stimmt.
Damit tut man sich dann keinen Gefallen, weil dann fängt ja das Grübeln an, das Nachdenken oder noch das Reflektieren oder man ist noch aufgeregt und dann koppelt man wieder dieses Thema Bett, ich kann dort auch liegen, ohne zu schlafen. Das wollen wir ja nicht.
Ja, stimmt.
Bett ist zum Schlafen. Also das Runterkommen und wenn es dann 2 Stunden dauert oder 1 Stunde, dann macht das außerhalb des Bettes. Ja, kommt ganz normal runter. Es ist dann zwar schon spät geworden, eigentlich wolltet ihr schon 24 Uhr zu Bett, ihr kommt aber erst 23.30 Uhr nach Hause, dann gönnt ihr euch trotzdem die Zeit bis 1 Uhr und kommt langsam zu Hause runter und dann legt ihr euch ins Bett, ruhig geworden, und dann schlaft ihr. Also nicht im Bett liegen und dort darüber hadern, dass man noch nicht einschlafen kann, weil wir wissen ja, warum es dann so gewesen ist. Mhm. Ein Tipp wäre da noch zu geben, hört nochmal die Folge zum Thema Grübeln.
Oh, gute Idee.
Das Thema der Woche.
Der Schlaf vor Mitternacht ist am erholsamsten. Michaela, was meinst du? Mythos oder nicht?
Das muss ein Mythos sein. Das kann doch gar nicht sein, weil ich schlafe nämlich nie vor Mitternacht ein. Eigentlich nie.
Also du möchtest, dass das ein Mythos ist?
Ja, es ist ein Mythos.
Könntest du das auch begründen?
Ich bin ja ständig gut ausgeschlafen. Und ich schlafe ja eigentlich nie, in der letzten Zeit hier, besonders im Sommer, nie vor 0 Uhr ein.
Okay, also wer seinen Rhythmus hat, für den spielt es wirklich keine Rolle, ob das jetzt wirklich vor 12 Uhr oder nach 12 Uhr, wenn er dann schläft. Ja, wichtig ist, dass der Rhythmus stattfindet und dass man auch an seine 8 Stunden kommt. Ich kann jetzt wirklich von 24 bis 8 Uhr schlafen oder von 23 bis 7. Das Wichtigste sind die 8 Stunden und nicht, dass das vor 24 Uhr stattgefunden hat. Es muss halt eben zum Rhythmus passen.
Wiederholung muss sein.
Aber dennoch gehen wir mal ganz kurz die Chronotypen durch. Für Lerchen stimmt dieser Satz deswegen zum Teil, weil sie bekommen ja ihre 8 Stunden nicht zusammen, wenn sie erst um 24 Uhr zu Bett gehen, weil sie ja nicht länger schlafen können als 6 Uhr oder 7 Uhr. Und sie sind ja darauf angewiesen.
Diese Uhrzeit gilt für alle Lerchen?
Nein, nein. Also es gilt nicht für alle Lerchen. Also man könnte noch eine Lerche sein, sagen wir mal bis 7 Uhr vielleicht. Ne, dann fängt ja dann schon eher der Finke an. Aber die meisten Lerchen, je nachdem, ob wir sie als Früh- oder Spätlerche sehen, schlafen von 22 bis 6, so als Kernzeit.
Meine Güte, die Armen.
So, und die können dann auch bis 23 Uhr aufbleiben, aber sie schlafen dann nicht länger als 6, weil dieses Aufwachen um 6, das ist ihnen gegeben.
Ja, verrückt.
Als Lerche.
Ja.
Ja, das ist verrückt, kann man sich kaum vorstellen, aber gibt es wirklich.
Ja, es gibt's wirklich.
Und die haben dann ja wirklich das Problem, wenn sie dann erst um 23 oder 24 Uhr zu Bett gehen, dann bekommen sie nicht ihre 8 Stunden. Dann gilt für sie natürlich eher, ich muss vor 24 Uhr zu Bett, damit ich meine 8 Stunden. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass mein Schlaf vor 24 Uhr besser wäre. Dann kämen wir zu dem Finken, der schläft vielleicht im Durchschnitt von 23 bis 7 Uhr. Dann gilt der gleiche Algorithmus. Die eine Stunde muss nicht heiliger sein, als wenn der Finke von 24 bis 8 Uhr schläft, was der Finke auch hinbekäme. Und für Eulen macht diese These ja ohnehin keinen Sinn. Eine Eule fängt ja bei mir grob erst bei 24 Uhr an. Das heißt, die Eule geht um 24 Uhr zu Bett und steht um meinetwegen um 8 Uhr auf. Manche machen das auch von 1 Uhr bis 9 Uhr. Aber da würde ich sagen, noch später sollte es dann ja nicht sein.
Habe ich es mir doch gedacht.
Dann betrachten wir mal das ganz isoliert für die Lerche. Also wenn die Lerche nur ihre 8 Stunden zusammenbekommt, wie wichtig sind denn dann die ersten 2 Stunden? Also die Lerche schläft jetzt von 22 Uhr bis 6 Uhr. Und sie geht jetzt wirklich um 22 Uhr zu Bett. Sind diese 2 Stunden vor Mitternacht dann doch ganz besonders wichtige Stunden?
Ja, natürlich. Die sind natürlich wichtig, weil wir haben ja gelernt im Laufe unserer Podcast-Folgen, dass gerade der erste Tiefschlaf, der ja hoffentlich auch über eine Stunde geht, der wichtigste ist, weil da arbeitet das Gehirn, da wird es gesäubert, da werden Plaques entfernt und. Also sind diese beiden Stunden wirklich sehr wichtig.
Das stimmt. Also da würde man sagen, da hätte die These dann recht. Das gilt halt eben nur für Lerchen. Aber auch hier eine kleine Beruhigung. Wenn man zwischen 22 und 24 Uhr noch nicht ausreichend Tiefschlaf zusammenbekommen hat, oder das gilt auch für eine Lerche, die erst um 23 Uhr zu Bett geht, weil es dann doch mal später geworden ist, dann kann sie auch zu späteren Zeitpunkten als im ersten Schlafzyklus noch weiterhin Tiefschlaf einsammeln. Ja, das funktioniert auch noch im zweiten, dritten, vierten Schlafzyklus in der Nacht. Also das wäre dann schon in der zweiten Hälfte. Auch dort kann man Tiefschlaf noch einsammeln. Wenn man es am Anfang nicht hinbekommen hat, dann holt sich der Körper das im Normalfall dann in den späteren Schlafphasen. Das sehen wir dann ja auch in der Betrachtung von manchen Apps. Es gibt Apps, die sagen, also der Tiefschlaf muss definitiv in der ersten Hälfte stattgefunden haben. Und auch nur dem im ersten Zyklus, den werte ich ganz besonders gut. Danach schaue ich sehr kritisch hin und zähle dann kaum noch. Und da gibt es andere Apps, die sagen, es ist mir alles egal. Wenn der Körper runtergefahren war und ich spüre das über die Pulsfrequenz etc., ich spüre das, ich messe das, ja, dann werte ich das als Tiefschlaf.
Finde ich aber eigentlich auch gut, letzteres herangehen, weil ich habe manchmal den Eindruck, dass ich besonders morgens mich total erhole, wenn ich da nochmal richtig in Tiefschlaf falle und träume auch,
ja,
und so.
Ja, das ist ja soweit und auch gut. Außer man würde dann geweckt werden morgens, ne, aus dem Tiefschlaf. Dann hat man so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Aber man kann sich das auch während der ganzen Nacht. Ist natürlich super, wenn man sich das in dem ersten Zyklus holt.
Ja.
Das ist natürlich das Beste. Aber macht euch keine Sorgen, wenn das dann im zweiten, dritten, vierten zusammen eingesammelt wird. Mhm. Bei diesen Messmethoden kommen dann aber Leute mit einem sehr niedrigen Puls und niedrigen Blutdruck sehr gut weg bei der anderen Messmethode. Weil immer, wenn der Körper vom Puls her sehr weit runter ist, wird manchmal so eine App in die Irre geführt und sagt, oh, das scheinen wohl Tiefschlafminuten zu sein. Ja, das würde mit einer echten Messung dann nicht so viel ergeben.
Okay, ja,
gut. Das eine ist dann manchmal zu streng. Also man sagt, nee, das muss alles nur, was in dem ersten Zyklus stattfindet, werte ich als Tiefschlaf, ja, und danach nicht mehr. Wenn ich eine unruhige ersten zwei Stunden habe, heißt das ja nicht, dass ich nicht mehr bekommen hätte haben können. So, und deswegen meine Empfehlung ist immer, ich misch das dann, ne? Nimmt beide Berechnungen und teilt sie durch zwei, dann habt ihr wahrscheinlich den wahren Wert.
Unsere Tipps heute.
Also zuerst mal nochmal an die Eulen. Stresst euch nicht, wenn ihr es nicht schafft, vor 24 Uhr zu Bett zu kommen.
Ja, gut.
Ja, ja. Weil das war ja gerade die Beruhigung, wir haben es ja erklärt, man kann dann trotzdem noch seine Menge an Tiefschlaf irgendwie hinbekommen. Ja. Und für Eulen gilt aber, es sollte dann aber auch nicht später als 1 Uhr werden, weil dann stört ihr andere Rhythmen, also von gewissen Organen, darüber haben wir schon mal gesprochen.
Genau, die Leber.
Zum Beispiel die Leber, die fühlt sich dann doch gestört, wenn man dann immer regelmäßig um 2 Uhr zu Bett geht. Mhm. Der zweite Tipp ist, vor 24 Uhr zu Bett gehen und dort wach rumliegen, ist aber eben auch keine Lösung. Das hatten wir ja vorhin schon mal ausgeführt. Ja. Dann macht wirklich ein gutes Runterfahren und hört dazu nochmal die Folge Der perfekte Abend.
Mhm.
Und der dritte Tipp gilt nochmal für Lerchen. Wenn es dann doch 23 Uhr wird und man muss um 6 Uhr aufstehen und man ist tatsächlich eine Lerche, die sogar bis 6:30 oder 7 Uhr schlafen könnte, was dann vielleicht schon ein Winke wäre, dann stellt euch in solchen Fällen dann vielleicht den Schlafphasenwecker. Damit könnt ihr dann sicherstellen, dass ihr nicht in der Tiefschlafphase morgens geweckt werdet. Ja, dazu hatten wir ja auch schon eine Folge gemacht. Ich glaube, die hieß irgendwie, das war zum Thema Zyklen.
Ja.
Dort haben wir auch über den Schlafphasenwecker gesprochen. Das hilft dann wirklich. Weil es am besten ist es ja, in welcher Phase aufzuwachen?
Nach der REM-Phase, oder?
Nee, in der REM-Phase.
In der REM-Phase. Ich finde das aber eigentlich total blöd, weil da träume ich doch so schön.
Genau, das hattest du schon mal erzählt. Ja. Aber wenn man in der Traumphase wach wird, ist das Gehirn am kreativsten.
Ja, genau. Ich möchte doch nicht
aber aus dem Schön. Nein, du sollst jetzt noch nicht noch Fernsehen gucken während des Schlafs, also im Kopf, sondern du kannst dann diese Kreativphase für dich selber nutzen.
Ich finde das aber ungerecht, weil ich habe teilweise so tolle Träume und dann kommt dieser blöde Wecker an meinem Armgelenk, klöpfelt mich dann wach. Ich bin dann teilweise richtig muffig, wenn das passiert.
Ja, dann stell ihn doch gar nicht.
Ja, ich muss ja, weil ich doch das Hündchen morgens bekomme.
Okay.
Aber mittlerweile ist auch jetzt wieder so, dass ich kurz vor Weckerklingeln wach werde. Das ist natürlich eine schöne Situation.
Das ist die beste Situation. Okay, das war's dann diese Woche.
Oh, das ging flott.
Das ging flott, ja.
Ja, aber weißt du, was noch fehlt? Dein Tipp für kommenden Samstag.
Ich würde jetzt 3-1 tippen.
Auch 3-1? Habe ich nicht auch 3-1 gesagt?
Ja, vielleicht tippe ich dann doch 2-1.
Das ist ja auf Nummer Sicherheit.
Um etwas entgegenzusetzen. Aber ich würde auch gerne 4 oder 5-1 tippen, wenn Füllkrug von Anfang an spielen würde.
Ja, Füllkrug.
In diesem Sinne, eine schöne Woche.
Ja, dir auch. Und ein schönes Fußballschauen. Tschüss.
Tschüss.
Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.